Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Lebemutig Live Podcast, zu einer neuen Ausgabe hier live gestreamt wieder auf Facebook für all diejenigen, die hier mit live dabei sind. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt kommentieren. Wenn ihr jetzt mit dabei seid, am besten gebt mir mal einen kurzen Kommentar, dass ihr da seid, und schreibt mir mal rein, wo ihr herkommt, von wo ihr uns zuschaut. Und wenn ihr die Aufzeichnung von dem Podcast hört, ob das im YouTube-Video ist oder bei iTunes, bei Spotify oder bei Deezer, wo ihr den Audio-Podcast hören könnt, dann freue ich mich auch, dass ihr hier für die nächsten 30 Minuten mit dabei seid. Wir haben wieder einen großartigen Interviewgast hier und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch schon die ganze Zeit. Sie ist gebürtige US-Amerikanerin, vor 24 Jahren nach Deutschland gekommen, arbeitet als Radiomoderatorin bei Radio Rheinwelle, hat dort eine großartige Sendung Heartfelt by Michelle, wo sie Menschen interviewt, die Besonderes geleistet haben, die einfach Mehrwert geben an die Gesellschaft, die was zurückgeben. Und sie ist Glückstrainerin. Das heißt, sie hilft dir dabei, wie du in deinem Leben glücklicher werden kannst. Wie du aus negativen Momenten und Dingen in deinem Leben das Positive gewinnen kannst, um für dich dein bestes Leben zu leben. Herzlich willkommen an Michelle Marie Shockley.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich freue mich riesig, hier zu sein und auch über ein Thema, was mir nahe liegt. Und das ist Glück, glücklich sein und das Glück in sich selber finden.
Sehr, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du hier zu mir auf meinen kleinen Bauernhof gekommen bist.
Es war mutig, hierher zu kommen heute.
Es war sehr mutig, hierher zu kommen und auch ein bisschen schwierig, wie es oftmals ist, um das hier draußen zu finden. Aber wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr. Zum Einstieg, Michelle, sag doch unseren Zuschauern und Zuhörern mal so ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Ich habe gesagt, du bist gebürtige US-Amerikanerin, ja, vor 24 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ist auch schon eine sehr mutige Entscheidung, hast du mir auch im Vorfeld gesagt. Wie kam es dazu? Was war der Hintergrund?
Ja, das war wirklich eine sehr große mutige Entscheidung. Ich war mit einem Deutschen liiert und ich sage immer, ich war sein Mitbringsel von seinem Studium, ja, nach Deutschland. Und wir waren 6 Jahre zusammen, ein Paar, bevor ich nach Deutschland gekommen bin und wir geheiratet haben. Und das war wirklich sehr mutig von mir. Ich weiß, der erste Strecke von dem Flug zwischen Louisville und Cincinnati habe ich geheult und dachte, was machst du jetzt, Mädchen? Bin wirklich rübergekommen mit $200 in der Tasche am 7. April 94 und dann am 11. April haben wir geheiratet. Gut, zwischenzeitlich sind wir jetzt geschieden, nach über 20 Jahren Ehe. Das war wirklich eine Mutprobe, einfach in diese Flugzeug zu steigen. Bis jetzt hat niemand in meiner Familie mich hier je besucht.
In 24 Jahren,
muss ich auch dazu sagen. Meine Mutter ist sehr extrem ängstlich und sie hat gesagt, nee, ich steige nie in ein Flugzeug. Und gut, mittlerweile ist sie 82, ja. Und mein Vater sagt, nee, bis die Mutter nicht mehr da ist, dann komme ich auch dich nicht besuchen. So, ich war immer hier und das war auch immer mutig, in diesem Sinne allein zu sein oder beziehungsweise nicht mit... Man hat nicht die Cousinen oder Cousins oder die Tanten oder Schwestern oder irgendwas. Man hat es nicht dabei und man muss dann Familien anders definieren. Und ja, so, ich habe in den USA Germanistik studiert und als ich nach Deutschland kam, habe ich festgestellt, dass viele Leute könnten Deutsch sprechen wesentlich besser als ich, weil damals habe ich nicht so gut Deutsch gesprochen. Und ich hatte das große Glück gehabt, sofort einen Ausbildungsplatz zu bekommen als Steuerfachgehilfen. Das hieß es damals, jetzt heißt es etwas anderes. Und ich habe mich dann in dieser Richtung bewegt, die ganzen Jahre als festes Gehalt.
Ja. Ich freue mich, dass du den amerikanischen Akzent nicht verloren hast in all den Jahren. Immer sehr, sehr angenehm und sehr sympathisch. Wie kam es dazu, dass du deine Radiosendung machst, die du heute machst?
Ja, das ist... Ich habe immer Radio und Fernsehen ganz spannend gefunden. Und als ein Kind habe ich gedacht, nee, du kannst kein Schauspieler werden. Was ist das? Den Namen Michelle, da gibt es niemand. Das war bevor der Zeit, bevor Michelle Lee Schauspielerin geworden ist und bevor Michelle Pfeiffer Schauspielerin geworden ist und alles. Ich habe immer Interesse in Drama und Theater und sowas. Aber dann, es hat sich wirklich ergeben, durch jemand anderes, dass ich zu Radio Rheinwelle gekommen bin und ich bin da reingegangen und sagte, ich habe eine Idee für eine Sendung. Es heißt Heartfelt with Michelle. Und die Idee ist, ich möchte gerne eine Menschen eine Bühne geben, die etwas Tolles für anderen gemacht haben. Ich habe jahrelang viele ehrenamtliche Arbeit geleistet in Sportvereine, in der Kirche, im Kreis, in Gemeinde, Schulen, alles Mögliches. Und ich habe gedacht, es gibt andere Leute da draußen, die Sachen auch machen. Aber anderen Art und Weise. Und mittlerweile ist es spannend zu sehen, wie Menschen anderen Menschen helfen, wo man nicht dabei denkt. Ja, und es ist auch wenn man als ein Mentor agiert und arbeitet, das ist auch zu helfen. Und die Sendung ist gut angekommen mittlerweile. Es ist einmal im Monat, Sonntagabend von 20 bis 22 Uhr. Nächster Termin musste der 13. Mai sein. Wir haben gerade gestern Abend Sendung gehabt mit Jesse Kolb. Und jedes Mal ist jemand anderes und es ist immer spannend, was können wir machen. Und das ist auch mein Motto von der Sendung ist, let's make the world a better place, one story at a time. Mhm. Und das ist, was ich machen möchte. Und das ist auch, es liegt mir wirklich am Herzen, diese Bühne, die anderen Menschen zu geben und auch gleichzeitig positive Geschichten zu verbreiten. Mhm.
So. Es ist eine sehr, sehr schöne Sendung. Ich habe ja auch gestern zum ersten Mal reingehört.
Reingehört in Rheinwelle.
Reingehört in Rheinwelle live. Und was mich jetzt aufgrund deiner Story interessiert, wo du sagtest, ja gut, mit dem Namen Michelle kann man nicht berühmt werden, aber hast dann direkt dem Produzenten vorgeschlagen, Heartfelt with Michelle. Also woher kam dann der Mut in dem Moment zu sagen, okay, jetzt aber möchte ich mit meinem Namen dann doch berühmt werden?
Weil irgendwann habe ich Mut gehabt und ich stehe dann zu meinem Namen. Meinen Namen bin ich gerade dabei, das zu ändern. Shockley ist mein Mädchenname. Und ich bin auch gerade dabei, das wieder anzunehmen. Wie ich gesagt, ich bin seit 2 Jahren geschieden und ich habe gesagt, es ist jetzt Zeit. Meine Kinder sind nicht so begeistert von dieser Idee, aber ich sagte, das ist, wer ich bin. Und ich fühle eine komplett andere Energie mit dem Namen Shockley. Mein Gott, hat Schock und Elektrizität und Strom und Power und Kraft und alles drin gegenüber mein verheirateten Namen. So, das möchte ich dann schon auch ein bisschen weitergeben, diese Kraft und diese Emotionen und diese Power.
Ja, jetzt, wo du mit dem Namen Michelle dann dir mal diesen limitierenden Glaubenssatz rausgenommen hast, dass man mit dem Namen nicht erfolgreich werden kann, was ein totaler Humbug.
Ja.
Was ist in den 24 Jahren passiert, dass es dir heute so wichtig ist, oder ich weiß nicht, wie es vor 24 Jahren war, dass es dir so wichtig ist, anderen zu helfen, dass es dir ein Anliegen ist, denen auch eine Bühne zu geben in deiner Radiosendung gerade?
Das ist, was ganz lustig dabei ist. Ich bin in Bundesstaat Tennessee geboren. Mhm. In Tennessee, deren Spitzname ist The Volunteers. So die Ehrenamtliche oder Freiwilligen, weil sie waren die haben immer viele in den Civil War, haben sie viele Freiwilligen gehabt. Und das habe ich immer zu Herzen genommen, diese Volunteer und auch in den USA, diese ehrenamtliche Arbeit ist sehr wichtig und auch wirklich, wenn du fertig mit der Schule oder Universität bist, deine erste Arbeitsstelle, sie fragen schon nach, was hast du für ehrenamtliche Arbeit gemacht? Und das ist mir wirklich sehr, sehr prägend gewesen. Und hatte ich hier in Deutschland erst, die ersten Jahre war ich ganz ruhig und alles, habe Vollzeit gearbeitet und alles. Und erst als mein ältestes Kind, meine Tochter, in den Kindergarten kam, dann, was habe ich getan? Ich habe mich sofort gemeldet für Elternbeirat im Kindergarten, ja. So, und das habe ich dann mit Kindergartenschule, weiterführende Schule 15 Jahre lang gemacht. Und mache ich immer noch. Ich habe 2 Jahre Pause. Nee, ich habe dann noch länger gemacht schon. 15, 16 Jahren. Und es war immer einfach immer wichtig, aktiv zu sein, etwas zurückzugeben. Wir haben vor einigen Jahren einen schweren Schicksalsschlag. Meine Tochter wurde schwer krank. Und in diese 2 Jahren, wo sie in Therapie war, wir hatten unglaublich viele Unterstützung und Hilfen von allen möglichen Leuten. Ja. Leute würden kommen und einfach Geschenke abgeben oder anrufen oder sagen, hey, wir machen euch Abendessen oder jemand kam vorbei und hat geholfen zum Putzen oder irgendwas. Und das hat mich dann wirklich sehr motiviert, denn etwas zurückzugeben. Du kannst nie die gleiche Person das gleiche zurückgeben, aber du kannst dann jemand anderes etwas Gutes tun. Und das ist, was wichtig ist. Du gibst jemand anderes etwas Gutes und du setzt etwas in Bewegung.
Das Universum speichert ja deine Energie. Zumindest richtig. Davon bin ich überzeugt.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass du daraufhin was zurückgeben wolltest, weil du hast ja davor erstmal über Jahrzehnte gegeben.
Ja.
Und ganz, ganz viel für andere getan. Mhm. Und glaubst du auch, dass dir deshalb so viel Aufmerksamkeit und Unterstützung durch dein Umfeld zugute gekommen ist, weil du selbst so viel gegeben hast, ohne zu fragen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, die Jahre davor?
Ja, eine meiner persönlichen Mottos ist, be generous in order to receive generosity. So auf Deutsch, sei großzügig, um Großzügigkeit zu empfangen. Mhm. Und ich finde, dass gerade jetzt in meinem Leben das passiert. In den letzten Jahren, ich habe mir immer bemüht, großzügig zu sein. Manchmal wird das ausgenutzt. Mhm. Das ist auf jeden Fall klar. Aber jetzt, was ich seit den letzten 10 Wochen empfangen habe, von Gaben überall, unglaublich. Es kommt alles zurück. Und in komplett anderen Art und Weisen, wie man denkt. Ja, das ist dieses Thema. Goodbye Pechsträhne, hello happiness. Ja, wie man die Sachen anschaut, damit man einfach ein klein bisschen Unterschied, ein klein anderes Anschauen von einer Situation, dann kann vieles in Bewegung setzen. Mhm. Und das hast du auch bestimmt im Leben. Wir alle kennen Menschen, die einen Pechsträhne schon hatten. Ja. Ich habe mehr als eins in meinem Leben gehabt. Ja. Und ich sage, im Januar dieses Jahres ist meine letzte Pechsträhne wirklich zu Ende gegangen. Und dann kam eine Person nach dem anderen in meinem Leben, die einfach Wunder bewirkt haben und einfach Magie hier oder da, oder auf einmal Leute rufen mich an oder schreiben in Facebook und sagen, hey, wir würden gerne etwas mit dir machen. Und das vor ein halbes Jahr, da hat kein Mensch sich interessiert.
Was war dein eigenes Zutun? Weil gerade wenn jetzt, ich glaube, viele der Menschen, die sich noch nicht so mit dem Thema Spiritualität im weitesten Sinne beschäftigt haben. Und Spiritualität heißt ja auch einfach nur, dass alles mit allem zusammenhängt und dass energetisch alles auf alles reagiert, wenn wir es mal ganz weit fassen. Und Menschen, die von einer Glücks- oder Pechsträhne reden, die sprechen ja eigentlich davon, dass es irgendwo aus dem Außen durch das Zufall, das Schicksal oder äußere Umstände beeinflusst in ihr Leben gekommen ist und setzen sich eigentlich nicht damit auseinander, dass sie das selbst verursachen.
Ja.
Also wo war bei dir der Punkt, wo du das für dich wahrgenommen hast, dass du das selber verursachen kannst und dass es seinen Ursprung in dir hat? Und wie hast du es dann gesteuert, um von dieser Pechsträhne zu Hello Happiness zu kommen?
Ja, wie ich gesagt habe, meine Tochter ist schwer krank geworden. Wir hatten wirklich eine Strähne. Es hat angefangen, sie ist schwer krank. Und dann gab es ein Missglück nach dem anderen. Wasserschaden im Haus, Mikrowelle kaputt, Staubsauger kaputt, Fernsehen kaputt über Weihnachten, ja. Das Haustier, die Rennmaus ist gestorben obendrauf, ja. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das reicht, ja, weil ich habe auch das Kind angeschaut und immer in ein bisschen bemitleidet und sagte, ach ja, weißt du, du kannst nicht mit ihr rausgehen oder das machen, weil sie so krank ist. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, das hört auf. Das Kind, sie ist den ganzen Tag im Krankenhaus, aber trotzdem, sie muss sich anziehen, sie muss noch in die Schule gehen, sie muss ihre Hausaufgaben machen, sie muss die Zähne putzen. Ja, diese Sachen müssen trotzdem gemacht werden. Und dann man fängt an, irgendwo zu sagen, und guck mal. Und dann man lernt, das Leben auch anders zu genießen. Und wenn man doch mit dem Kind einkaufen fahren darf, dann ist das dann ein Erlebnis. Und man darf verschiedene Sachen aus Erlebnis machen. Manchmal, ich fahre einfach zur Arbeit und ich denke, Mensch, es geht mir gut. Guck mal, ich habe die Fähigkeit, Auto zu fahren. Ich habe ein Auto. Ja. Ich kann das machen.
Ich kurz dazwischen gehe, um die Situation oder die Krankheit von deiner Tochter aufzugreifen, dass du einfach nicht die Opferrolle akzeptiert hast für sie oder für euch, sondern gesagt hast, ich entscheide jetzt hier, das Leben aktiv zu gestalten und ich nehme diese Situation dessen, dass ich jetzt hilflos bin, nicht an.
Richtig.
Das war der erste Schritt.
Das war wirklich der erste Schritt. Und das ist etwas, manchmal Leute, der Psychologe in der Station, in der Kinderstation, er sagte, Frau Gerling, damals hieß ich so, wir haben uns keine Gedanken über euch gemacht, weil es scheint, dass alles klappt bei euch. Und wir sagten, okay, gut, dann ist das schon ein gutes Zeichen, wenn der Kinderpsychologe ist der Meinung, er muss nicht Hilfe leisten. Und das war ganz wichtig, das Kind nicht zu bemitleiden. Ich habe, ich glaube, eher mich bemitleidet, ja, weil ich war eingeschränkt, als das Kind zu bemitleiden.
Aber auch da musst du ja rauskommen irgendwann.
Ja, ja.
Du überträgst ja, ja deine eigene Stimmung sonst auch auf deine
alle,
Tochter.
Ja.
Was ist so das, was du vielleicht mitgeben kannst, so als kleines Nugget, als Werkzeug für die Zuschauer und Zuhörer? Wie kriege ich diesen Cut hin? Wie komme ich aus diesem negativen Gedankenstrudel raus und schaffe es wieder, in positive Gedanken zu gehen?
Ja, das ist nicht immer so einfach. Erste ist, nicht mehr sich als Opfer zu sehen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil ich finde, viele von uns Menschen, und ich jahrelang war auch so, wir schlüpfen sehr gerne in diese Opferrolle, damit wir Mitgefühl bekommen, damit wir Aufmerksamkeit bekommen und sowas. Und ich habe mich irgendwann entschieden, nein, egal was es für eine Situation im Leben ist, du musst gucken, was kannst du tun, um etwas positiv rauszuziehen. Mhm. Und wenn ich sage, eine schwere Krankheit von einem kleinen Kind, man weiß wirklich nicht, ob das Kind lebt oder sterben wird. Trotzdem, was haben wir rausgenommen von dieser Situation? Mhm. Gut, in dieser Zeit habe ich dann viel an meinem Glauben gearbeitet. Das habe ich als positiv rausgenommen. Meine Tochter ist extrem selbstständig heutzutage, aber unglaublich, weil sie hat diese Zeit verprägen für sie. Aber wir haben, wie ich gesagt habe, ich habe sie nie erlaubt, denn einfach sie sagen, ich bin krank den ganzen Tag, ich liege im Pajamas rum. Ich sagte, nein, du stehst auf, du ziehst dich an, du putzt dir die Zähne, bürstet dir die Haare und es muss weitergehen.
Also die eigene Attitude, die eigene Haltung dazu.
Ja.
Ist, ich fange auch schon an, in englischen Worten zu denken. Das ist krass.
Das war ein extra Bonus für die Zuschauer
heute.
It's
all about the energy.
Ja. Ja, und man macht einen Schritt nach dem anderen. In natürlich, es gibt Tage, wo man draußen schaut und sagt, okay, werde ich diese Tag selber überleben? Mhm. Ja, weil es gibt diese Untersuchung oder es gibt dieses Problem oder irgendwas. Und man schafft den Tag und sagt, okay, gut, habe ich noch einen Tag geschafft und wir sind noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Und man darf einfach sagen, okay, es ist so, was passiert ist, weil viele Sachen ziehen wir selber an, das auf jeden Fall. Aber
das heißt,
manchmal
erstmal die Situation wirklich annehmen.
Man darf die Situation annehmen, ja. Und wenn man das tut, das ist der erste Schritt. Mhm. Zuerst akzeptiere ich das, dass es passiert ist, egal gut, schlecht oder was immer, ohne Werte, ist es passiert. Und dann kann ich dann anfangen, das zu bearbeiten. Ja. Ich kann gucken, wie kann ich diese Situation, was schlecht ist, was schlecht ausgehen kann, wie kann ich das weitermachen? Wie kann ich weitermachen? Wie kann ich das als etwas Positives sehen? Ich weiß einmal, wir waren da auf der Station, wir waren in einer 4-Bett-Zimmer mit 4 Mädchen und eine der Mutter hat ihr 40. Geburtstag gefeiert. So, eine normal denkende Mensch würde reingucken und denken, hier sind diese 4 richtig kranke Kinder und wir sind am Sekt trinken und feiern. Ja. Und eine der Mädchen hat sich übergeben in der Ecke und die Mutter sagt, hey, alles okay? Ja, Mom, alles gut, ja. Und es war eine von diesen Dingen, wo wir gesagt haben, nein, die Kinder sind zwar krank, aber wir werden trotzdem das Leben leben. Und wir werden trotzdem die Feste feiern, wie sie fallen. Und die eine Frau hat 40. Geburtstag gehabt, hat da im Krankenhaus gesessen mit uns alle. Wir haben gesagt, nein, wir werden trotzdem ein kleines Geschenk holen, bisschen Sekt trinken und trotzdem den Tag genießen.
Ja. Ja. Also raus aus der Opferrolle, der Situation annehmen, wie sie ist.
Ja.
Wie wichtig ist es, sich klar zu machen, quasi diesen Zustand der Gesundheit wieder vor Augen zu führen, um zu wissen, wohin es sich wieder entwickelt. Also wie wichtig ist es wirklich, sich das vor Augen zu führen und diese Affirmation auch zu haben, ich kann gesund sein, ich darf gesund sein, ich werde gesund sein, das wirklich darauf zuzugehen, sich dieses Ergebnis wirklich klar vor Augen zu führen.
Das ist sehr wichtig, aber das ist leichter gesagt als getan, weil es gab Zeiten, wo ich selber nicht wusste, du weißt einfach nicht, wie es ausgeht, du weißt es wirklich nicht und du möchtest nicht du möchtest nicht das Kind anlügen oder jemand anlügen, sagen, ach, es wird alles okay, Schätzchen, ja? Weil es kann sein, dass es dich okay
wird. Es wäre ja wieder weg von der Situation annehmen. Die Situation anzunehmen heißt ja auch mit allen positiven und negativen.
Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, man muss wirklich überlegen, das Kind war 6 Jahre alt, wir haben zu dem Zeitpunkt wirklich alles über Leben und Tod geredet, ja? Und alles, alles geklärt und erklärt und ich habe wahnsinnig viel von dem Kind gelernt, ja? Und ich denke, das ist manchmal erschreckend. Du bist erwachsen, du bist Elternteil und dann lernst du etwas Weltbewegendes von dem Kind, was du denkst, okay.
Was ist das für dich Entscheidendste gewesen, was du gelernt hast?
Ja, turn it into something good. Mhm. Alles im Leben, auch wenn es eine schlechte Situation ist, es gibt irgendwas Gutes dabei. Mhm. Und man muss nur diese Gute suchen oder finden oder beziehungsweise ich weiß, wir beide, meine Tochter und ich, wir haben auch eine sehr besondere Beziehung miteinander. Mhm. Und sie hat mittlerweile, sie hat ihren Weg gefunden und sie blickt zurück an diese Zeit. Es war nicht angenehm, es gab viele schmerzhafte Untersuchungen. Und ich sehe diese Zeit, es war eine sehr gute Abnabelung für uns beide, obwohl sie 6 Jahre alt war, ja. Aber es war trotzdem einfach für mich, sie loszulassen, als sie in den Staaten gezogen ist zum Studieren. Und es ist, wenn man eine schwere Krankheit durchmacht, ja, und wirklich durchkommt und ausatmen kann, dann kann man wirklich alles im Leben schaffen. Ja. Und das ist etwas. Aber auf der anderen Seite, wir haben wirklich akzeptiert damals, es kann sein, dass es nicht positiv ausgeht. Mhm. Wir kannten Kinder, wo es nicht positiv ausgegangen ist.
Also nicht die Schuld gesucht, nicht irgendwas verflucht und nicht auf den Herrgott, auf die Engel, Buddha oder sonst wen geschimpft, sondern wirklich die Situation angenommen und das Beste daraus gemacht.
Ich habe es angenommen, aber ich bin in einer Opferrolle ein bisschen gefallen, weil ich war sehr, sehr eifersüchtig oder sehr neidisch auf Leute, wenn ich dann zum Beispiel zum Aldi gegangen bin. Und dann habe ich dann Bekannten gesehen mit deren gesunden Kinder.
Okay, das ist spannend.
Und da war ich dann schon neidisch. Und dann irgendwann habe ich aufgehört, dann in der lokale Aldi einkaufen zu fahren. Ich bin zu einem anderen gegangen, damit ich dann, wenn ich andere Leute sehe, dann gab es keine Berührungspunkte. Dann sind sie wirklich neutrale Menschen.
Aber, wie hast du es geschafft, das loszulassen?
Ja gut, es nagt an mich immer noch ein bisschen, ja, irgendwo. Aber das ist etwas, wo man muss Sachen akzeptieren und weitergehen und das Leben, es gibt keine Sicherheit im Leben, ja. Wenn man eine Garantie haben möchte, man kauft einen Toaster und wenn es kaputt geht, dann man bringt es zurück, dann tauscht es aus oder etwas. Aber
das packe ich als Quintessenz in die Shownotes. Wenn du eine Garantie im Leben willst, kauf dir einen Toaster.
Genau.
Wie hast du das dann für dich katalysiert, das, was du in der Zeit gelernt hast und gerade auch durch deine Tochter gelernt hast, um heute Glückstrainerin zu werden? Was war der Antrieb für dich zu sagen, ich gebe das an andere weiter?
So, kennst du diesen Spruch, was du am meisten lernen sollst, sollst du lehren? Mhm. Das ist es. Ich kann sagen, in meinem Leben war ich nicht immer richtig glücklich. Ich war ich kannte kein anderes Kind, das so ernst war als ich. Ich könnte nicht scherzen als ein Kind. Ich war wirklich sehr, sehr ernst. Und nicht viel mit Spaß in Sachen. Und das ist auch etwas, wo ich wirklich an mich gearbeitet habe in den letzten paar Jahren, insbesondere in den letzten 10 Wochen. Und das ist, was ich am meisten lernen musste, neben vielleicht ein paar Mutsachen. Aber das ist, was ich am meisten lernen musste, und da komme ich hin. Und ich habe
das ist spannend. Das ist immer wieder das, was du selbst lernen darfst, was du dann weitergibst. Genauso ich war nicht immer besonders mutig in meinem Leben, in einigen Situationen. Und darum ist auch das, ich lernen durfte und was ich heute gerne weitergebe. Hat dich letzten Endes motiviert, als Glückstrainerin all das wirklich nach draußen zu tragen, um zu sagen, okay, ich habe das gelernt, ich habe für mich hier viel Schmerz auch erfahren, viel Blut, Schweiß, Tränen. Und es ist ja auch, ich kenne es von mir, aber ich will es nicht aus meiner Warte beantworten, sondern viele Menschen sagen ja vielleicht, okay, jetzt habe ich mich genug mit dem Mist beschäftigt und bin froh, dass ich es hinter mir habe. Warum soll ich jetzt das immer und immer wieder auch noch wiederholen, um anderen zu helfen? Das macht es ja für mich noch schwerer.
Ja.
Könnte man denken.
Nein, wir haben, jeder Mensch hat einen Auftrag im Leben. Wobei ich bin der persönlichen Meinung, manche Menschen sind da wirklich nur als Mama oder Papa zu agieren. Mhm. Ich bin der feste Überzeugung, meine Mutter, ihr Dasein, sie war da, damit ich auf die Welt kommen kann. Mhm. Ja. Aber jede Person hat eine Aufgabe. Und wenn man das findet, das hat jahrelang gedauert. Ich weiß schon wirklich seit 40 Jahren, dass ich sprechen wollte oder dass ich auf eine Bühne gehen wollte. Aber ich konnte das nie so konkretisieren. Mhm. Ja, ob das Tanzen ist oder Musik oder Sport oder irgendwas. Aber jetzt sage ich, nein, es ist Reden. Das ist, was ich möchte. Und ich habe etwas, was ich sagen möchte. Und ich möchte, soweit es geht, andere Leute ermutigen, um glücklich zu sein. Mhm. Und der Glück ist immer in dir. Und Leute, die mich kennen, wissen auch, ich bin einen ganz harten Weg durchgegangen. Mhm. Und viele Leute haben mich heulen gehört und geholfen hier und da. Es war nicht immer, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist eine tolle Erfahrung und jetzt werde ich glücklich. Manchmal hat man diese Zeiten, wo man weint und heult und jammert und alles. Und ich kann glücklicherweise sagen, meine Jammerzeiten werden immer weniger. Mhm. Ja, und meine Glückszeiten werden immer mehr. Und ich
das
hoffe.
Das heißt, Glück ist eine Entscheidung.
Glück ist eine Entscheidung.
Kein Zustand, der von außen kommt.
Das ist definitiv eine Entscheidung. Glück ist in.
Hundertprozentig
in dir selber. Ja. Und ob du einen Mann oder Frau hast oder irgendwas, die werden dich nicht glücklich machen. Du musst dir selber glücklich machen und dann kannst du dann mit jemand anderes ein gemeinsames Glück bestreben. Ja,
ganz wichtiger Punkt. Ne? Viele Menschen kommen zusammen und erwarten von ihrem Partner, dass er sie glücklich macht.
Habe ich auch.
Ich sage mal, diese Bürde kann ja kein Mensch tragen. Wenn du dich selber nicht von innen heraus glücklich machst, dann kann niemand anderes die Aufgabe für dich übernehmen. Zum Abschluss noch, wenn ihr Fragen habt an Michelle, einfach jetzt rein damit in die Kommentare. Wenn ihr live zuschaut, dann stelle ich auch gerne eure Frage an Michelle. Ich habe die Frage, wir sind ja im Lebe mutig Live Podcast. Was war der mutigste Moment deines Lebens? Wo warst du besonders mutig?
Mein erster mutiger Moment war, als ich in dieses Flugzeug stieg in 94, um nach Deutschland zu kommen, mit $200 in der Tasche und gedacht, okay, Mädchen, was machst du? Da gab es keine Aussicht auf irgendein Job, außer bei McDonald's, hatte ich mich auch beworben damals, ja, und dann der Manager war wirklich großartig und er hat gesagt, essen Sie einmal hier im Restaurant und dann überlegen Sie sich, ob das wirklich das Leben ist, was Sie haben möchten.
Und das ist erfrischend ehrlich, ja.
Ja, ja, und das, ich bin sehr dankbar dafür, ja, das war, um in Fast Food zu arbeiten, das war nicht mein Ziel. Und das war der erste mutige Moment, weil ich weiß wirklich so viele es gab niemanden in meinem Bekanntenkreis, der richtig gesagt hat, hey, Michelle, mach das, ja, nach Deutschland zu ziehen, was für ein Abenteuer. Nee, alle haben gesagt, ey, du, willst du das wirklich? Wieso willst du USA verlassen? Spinnst du? Ja, in Deutschland, sie haben bestimmt keine Autos da oder irgendwas, ja? Das, geschweige Autobahn, hä? Ja. Und mein zweiter Moment im Leben, was am müdigsten war, ist, als ich nach meiner Scheidung, ich habe mich entschieden, in Deutschland zu bleiben. Und das ist, obwohl ein Kind ist in den USA, anderes Kind ist hier bei mir. Und ich habe keine Familie hier. Ich habe nur mein Sohn hier, der 15 ist, und meine Tochter ist in den USA. Und das ist meine zweite mutigste Schritt. Und dann danach wäre bestimmt einfach diesen Mut zu nehmen, in Radio zu gehen, ja, weil ich hatte null Erfahrung in alles und man kriegt nur eine zweistündige Schulung, wie man das Technik bedient, dann ist es alte Technik, das ist nicht etwas so, nicht schickimicki oder irgendwas und weil andere Leute haben gesagt, ja, aber Michelle, komm, was willst du da, was hast du zu sagen? Und mittlerweile, jetzt freue ich mich riesig auf jede Sendung. Wir sind ziemlich ausgebucht für den Rest des Jahres. Du bist bei mir in der Sendung im Juni, ja?
Ich freue mich sehr.
Ja, und das ist, damit wir auch deine Tour ein bisschen auch anschieben können. Und Mut ist überall. Jede Person beweist Mut. Mhm. Ja, manchmal muss man Mut beweisen, wenn man, ich sage ganz ehrlich, ein Hartz-IV-Empfänger ist und man muss einkaufen gehen. Das ist auch Mut.
Mhm. Ja, definitiv.
Das ist auch etwas, was jeden Tag, man zieht Mut um sich immer herum. Mhm. Ja.
Wann warst du in deinem Leben so gar nicht mutig? Hast du einen Moment, wo du sagst, da hat mich der Mut komplett verlassen?
Hängebrücken. Entschuldigung. Nein, ich mag Hängebrücken überhaupt nicht. Und das ist das. Ja gut, aber ich sagen wir das anders. Ich habe viele Instanzen, viele Momente in meinem Leben, wo ich feige war. Mhm. So als Gegenteil von mutig. Mhm. Und manchmal ist es so, man sieht etwas und man sagt nichts. Ja, aber mittlerweile, ich sage seit 15 Jahren, ich bin bei verschiedenen Polizeidienststellen bekannt, weil ich rufe an, wenn ich etwas sehe. Ich bin eine von diesen Personen, ja. Wenn ich etwas sehe. Ja, ich melde das. Oder ich bin schon eingeschritten in Streiten oder irgendwas, bei physikalischen Streiten, ja.
Das ist einfach Zivilcourage zu
zeigen. Zivilcourage.
Oder ist eben in der Vergangenheit, dass du sagst, du bereust es, dass du sie nicht gezeigt hast und feige warst.
Nein, aber das ist etwas, ich sage, eine persönliche Entwicklung. Damen, Frauen, Mädchen mhm. haben oft sickige Phasen, ja. Und diese Phasen sind oft mit viel Lästern und viele, oh, guck mal, was sie da anhat und alles. Und diese Phase war vielleicht ein bisschen ausgeprägter bei mir als bei anderen Mädels, ja. Das gebe ich so. Und zum Glück bin ich nicht die gleiche Person jetzt mhm. mit 48, wie ich war vor 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren. Weil es gab diese Zeiten, wo man feige war und dann gelästert hat und dann in die Opferrolle ja. reingeschluckt ist. Und das ist etwas, man muss aus dieser Opferrolle kommen. Mhm. Wenn man aus der Opferrolle kommt, dann kann man ein Schöpfer sein und sein Glück selber schmieden.
Das ist ein sehr, sehr schöner, fast letzter Satz, weil zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Und es ist ja jetzt schon die zweite Folge von unserem Lebe Mutig Podcast. Es ist der Podcast mit der Mutprobe. Die Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was würdest du als erstes tun?
Ich würde in der Rhein-Main-Kongresshalle anrufen und einen Termin buchen für ein Night of the Speakers.
Ah, that's brave.
That's brave. Möchtest du dabei sein?
Sehr gerne.
Aber das ist etwas, ich habe gedacht, wenn andere das machen, wieso nicht wir?
Ja. Ein ja. schönes Multi-Speaker-Event zu organisieren, das ist definitiv mutig, weil da gehört einiges dazu.
Da gehört einiges dazu. Das, ja. ja, nicht nur da. Ja gut, es gibt verschiedene Räumlichkeiten, aber das ist etwas, wo ich denke, gut, sie haben gerade am Wochenende den Tag der offenen Türen gehabt. Mhm. Und alles gezeigt. Und ich denke, ja, man kann auch mit neuen Ideen da rankommen, weil mhm. in Wiesbaden, es gibt das Kurhaus. Kurhaus ist ziemlich ausgebucht. Ja. Aber jetzt, es gibt eine gute Konkurrenz. Und man kann da auch etwas machen. Und
sehr
das,
schön.
Wenn ich grinsenlos Mut hätte, das ist was ich.
Ja.
Okay. Nein, ich würde sagen, man braucht 2 Jahre, weil das ist etwas, man geht mit denen, man mhm. geht heran mit diesem Ding, sagt, hey, ich habe diese Idee, was wäre wenn, und dann fängt man an mit den Verhandlungen.
Ja.
Und das ist auch etwas, denn sie sagen, okay, ja, wir finden das toll, aber dann zahlst du, was weiß ich, 20.000 Euro als Vorausleistung, und dann müssen wir gucken. Aber das ist etwas, gucken wir das an. Wir sind in April 2018, dann gucken wir Mai 2020 an, oder?
Okay, dass du bis dahin ein riesiges Multi-Speaker-Event in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden auf die Beine gestellt hast. Das ist mutig yeah. und das ist ein starkes Commitment.
Und du bist dabei.
Da freue ich mich sehr drauf und da gibt's die Hand drauf. Und dann möchte ich gerne noch die eine Frage hier stellen, die gerade noch reingekommen ist. Die schiebe ich jetzt einfach noch rein zum Abschluss. Und zwar von der Evelina. Wie gehst du mit Menschen um, die ihr Glück von dir abhängig machen? Also wie schaffst du es, Mut zu beweisen und diese Verantwortung abzugeben?
Ja, ich habe diese Situation gehabt und das ist auch etwas, wo du merkst, manche Leute, und ich sage, ich war auch so, manche Leute, du kannst denen nicht zu deren Glück helfen. Mhm. Und es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich auch so war und ich habe gedacht, ja, wegen dem oder wegen der, oder wir kennen das alles, wegen dem Chef ja. oder der Chefin, ja, dann, wenn der Chef oder der Chefin nicht da wäre, dann läuft die Arbeit dann prima und alles. Das ist etwas, wo am besten du schickst mhm. denen positive Gedanken. Das ist das Beste, was du tun kannst, weil die Leute, wenn sie nicht bereit sind, mhm. an sich selber zu arbeiten oder beziehungsweise das anzunehmen, kannst du tun, was du willst. Das ist genau wie Liebe. Du kannst jemanden lieben, so viel, wie du willst. Aber wenn sie das nicht annehmen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Das hilft nichts.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Michelle. Wenn ihr mehr sehen wollt von Michelle, dann seid gerne mit dabei beim Lebe Mutig und Gewinne Event. Hier in Frankfurt, ne? Ich starte ja die Eventreihe im Juni und Juli und das erste Event, das Opening Event ist in Frankfurt und ich habe bei jedem Event zwei Guest Speaker mit dabei, zwei Gastsprecher, die jeweils einen kurzen 10 Minuten Impulsvortrag zu ihrem Thema halten werden. Michelle wird dabei sein, freut euch sehr drauf. Wenn ihr mit dabei sein wollt, geht auf lebemutig.jetzt und sichert euch eure Tickets noch mit dem Frühbucherrabatt bis Ende April und mit dem Gutscheincode, wie ist er?
Happy!
Happy, mit dem Code Happy bekommt ihr auch noch 25% auf alle Ticketkategorien. Das ist Michelles Code. Also wenn ihr heute zugeschaut habt, dann nutzt den gerne. Ansonsten, wenn du dieses Video jetzt gesehen hast, ob live oder in der Aufzeichnung, ob bei YouTube oder ob du uns jetzt hier bei iTunes oder Deezer oder Spotify hörst, schreib mir gerne einen kurzen Kommentar. Wie hat's dir gefallen? Was ist dein Feedback? Und wenn du es gut fandest, dann gib uns gerne Daumen nach oben, Herzchen, 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. All das, was uns dabei hilft, den Lebemutig-Podcast groß zu machen und noch mehr Menschen zu zeigen, dass es ihn gibt. Teile auch gerne dieses Video mit deinen Freunden und hilf ihnen dabei, mutiger zu werden. Und damit lade ich euch ein zum nächsten Podcast. Der findet statt am Donnerstag um 20 Uhr. Seid gespannt und ich bin sehr gespannt, was es an diesem Tag für eine Mutprobe geben wird. Und ich freue mich am Donnerstag auf den Hoteldirektor des schönsten Hotels Hamburgs, nämlich des Side Design Hotels. Er ist selber auch ein begnadeter Speaker und sehr, sehr gefragt in ganz Europa, weil er hat mit die loyalsten Mitarbeiter überhaupt. Und wie er das macht und was sein Geheimnis und sein Schlüssel zu dieser Loyalität ist, das werden wir von ihm am Donnerstag erfahren. Freut euch mit mir gemeinsam auf meinen Lieblingsholländer Alex Overtop. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen großartigen Tag und verabschiede mich hier aus Frankfurt von meinem kleinen Bauernhof. Vielen Dank an Michelle.
Thank you.
Vielen Dank an mich. Ich fand mich auch gut. Schönen Abend. Tschüss.